Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Politik lebt von Ideen, aber vor allem von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Mein heutiger Gast gehört zu einer Generation von Politikerinnen und Politikern, die mitten in einer Zeit großer Umbrüche politische Gestaltung übernehmen. Klimawandel, gesellschaftlicher Wandel, geopolitische Krisen und eine Demokratie, die immer wieder neu erklärt und verteidigt werden muss. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, engagierte sich früh politisch und gehört heute zu den prägenden Köpfen seiner Partei. Seit 2024 führt er gemeinsam mit Franziska Brandner die Partei Bündnis 90 Die Grünen und ist damit einer der jüngsten Parteivorsitzenden auf Bundesebene. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Felix Banaschak.
Ja, hallo, guten Tag.
Lieber Felix, schön, dass du mein Gast bist. Politik gilt ja als ernstes Geschäft. Wann hast du denn zuletzt über dich selbst lachen müssen?
Heute mehrfach. Ich habe einen in Teilen ausgeprägt schlechten Humor, aber ich habe Humor. Ich glaube, manchmal auch ist er auch ganz gut. Aber ich lache sehr viel, auch über mich selbst, auch und gerade über mich selbst. Ich glaube, man muss die Sache ernst nehmen, aber man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen.
Absolut. Ja, Politik wirkt sehr ernst, das hatte ich schon erwähnt, aber im Alltag gibt es eben auch viele Situationen, die einen ja wieder auf den Boden holen. Bodenständig geblieben bist du ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass Humor auch hilft, nicht den Bezug zur Realität zu verlieren. Wie siehst du das?
Naja, das eine ist Humor, würde ich auch sagen. Und ich meine, egal wo ich unterwegs bin, wenn man den Leuten mit versteinertem Gesicht begegnet, dann öffnen sich auch nicht die Herzen. Aber wenn man zusammen auch mal einen Witz macht und einfach auch mal locker über die Dinge redet, dann kommt man auch anders ins Gespräch. Also deswegen Humor, ja, ist das eine. Und ich würde sagen, das andere ist ein ernsthaftes, man muss die Menschen mögen. So, ja. Ich bin gern unter Menschen. Ich ziehe Energie eigentlich aus der Begegnung. Wenn ich einen ganzen Tag hinter mir habe, wo ich am laufenden Band mit Leuten geredet habe, bin ich zwar manchmal körperlich ein bisschen K.O., aber ich gehe mit 50.000 neuen Ideen dann in den nächsten Tage. Und wenn ich dann wieder im Büro sitze, dann ist der Akku noch aufgeladen.
Ja. Ich hatte kürzlich Tim Klüssendorf bei mir zu Gast und der hat mir das ähnlich erklärt. Also bei ihm ist es anscheinend auch so.
Na, ich würde sagen, wenn man Menschen nicht mag oder wenn man auch nicht gern mit ihnen zu tun hat und Zeit verbringt, dann ist Politik vielleicht echt nicht der richtige Job oder zumindest nicht als Abgeordneter, als Parteivorsitzender oder ähnliches. Dann ist vielleicht Verwaltungstätigkeit, Wissenschaft, was auch immer, so das Bessere. Aber nein, ich nehme das auch so wahr. Es gibt viele, die ähnlich ticken, gibt aber auch andere.
Ja, definitiv. Wenn jemand deine Arbeit in einem Satz erklären müsste, was würdest du dir wünschen, dass er oder sie sagt?
Ich würde mir wünschen, dass er sagt oder sie, Felix Banaschak ist einer, der permanent unterwegs ist, um mit den Leuten darüber zu sprechen, wie es gut werden kann hier im Land, wie wir die Probleme gelöst bekommen, wie wir das Leben verbessern für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel, und der uns auf Augenhöhe begegnet.
Ja, ich hatte im Vorfeld der heutigen Folge bei der Vorbereitung einige Freundinnen und Freunde gefragt, zu meinem Gast, also zu Felix Banaschak, wie sie dich sehen. Und ich muss sagen, die waren alle erstmal sehr positiv gestimmt, was ich auch anderweitig erzählen würde, wenn es nicht so werde. Das Feedback, was ich bekommen habe von den Freundinnen und Freunden, war, dass sie auch erwarten von der neuen Generation Politiker, dass sie wirklich diese Lebensrealität der Menschen ernst nehmen und auch gleichzeitig so eine gewisse Zukunftsstimmung verbreiten, also dieses positive Denken nach vorne. Ich glaube, das ist vielen, auch gerade jüngeren Menschen, total wichtig geworden.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, du hast es ja so ein bisschen in der Anmoderation gesagt, ist ja keine einfache Zeit. Ist ja nicht so, man steht morgens auf und denkt, Mensch, läuft ja alles super, sondern eigentlich ist fast jeder mit irgendeinem Problem konfrontiert, manchmal mit mehreren. Wir haben einen riesigen Druck auf den Familien, irgendwie über die Runden zu kommen. Leute machen teilweise zwei und mehr Jobs, die Mieten in den Großstädten steigen, auf dem Land sind die Grundstückspreise und die Baukosten so in die Höhe gestellt, dass viele sich fragen, wie soll ich eigentlich in dem einen Erwerbsleben, das ich habe, in dem einen Berufsleben, das mal alles abbezahlen? Und dann kommt am Sonntagabend noch die Nachricht in der WhatsApp-Gruppe von der Kita, sorry, morgen ist Notbetreuung, Personalmangel, wer zuerst kommt, mal zuerst. So. Mhm. Und dann trifft dieser Alltag auf eine Welt, die komplett in Unordnung geraten ist. Also wo ein Donald Trump im Weißen Haus sozusagen handstreichartig alle paar Wochen einen neuen Konflikt auf der Welt startet, wo die Konkurrenten in Russland und in China ja auch nicht schlafen und das ganze deutsche Wirtschaftsmodell ist irgendwie vor die Wand gefahren. Also die Probleme sind ja wirklich da und ich sage das jetzt nicht, um die Leute weiter in die Depression zu reden, sondern weil ich finde, das muss man erstmal anerkennen. Also wenn man Menschen auch, also ja, die Grünen sind eine Partei, die für Veränderung steht, aber wenn ich halt sage, komm, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, dann muss klar sein, der Weg beginnt erstmal da, wo die Leute sind und nicht in irgendeiner fernen Utopie, die mit ihrem Leben nichts zu tun hat. Und ich glaube, wenn man das zur Grundlage seiner Politik macht, also erstmal nüchtern angucken, wo stehen wir, wo wollen wir hin und was ist nötig, damit der Weg für alle funktioniert, dann kann Politik auch wieder neues Vertrauen schaffen. Und das Vertrauen wieder zu gewinnen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben.
Definitiv. Und heute schauen wir uns das Ganze nüchtern an, aber nicht schüchtern. Und wollen so ein bisschen auch den Blick nach hinten wagen, denn du bist ja 1989 geboren in Duisburg, also genau im Jahr des Mauerfalls. Welche Rolle spielt diese Generationserfahrung für dich politisch? Du hast natürlich jetzt keine Erinnerungen an das Jahr 89, aber rückblickend betrachtet, deine Generation ist ja in einem vereinten Europa aufgewachsen.
Ja, genau. Ich bin im Herbst 89 geboren, im Wendejahr, 2 Wochen vor Mauerfall. Also Zeitzeuge bin ich nicht. Geteiltes Deutschland habe ich in dem Sinne, aber zumindest ein formal geteiltes Deutschland, ein mit Grenzen geteiltes Deutschland habe ich nicht erlebt. Ja. Aber natürlich lebe ich jetzt in einem Deutschland, wo diese Teilung immer noch spürbar ist und bemerkbar ist. Ich bin genau Kind des Ruhrgebiets, also tief im Westen geboren und aufgewachsen. Strukturwandelregion, durchaus auch nicht frei von Problemen. Hab dann einen großen Teil auch meines Erwachsenenlebens in Berlin gelebt und pendel im Prinzip seit Jahren hin und her, aber bin auch in den letzten Monaten, Jahren viel im Osten unterwegs, hab ein Büro in Brandenburg an der Havel aufgemacht. Da gibt's auf der einen Seite viele Gemeinsamkeiten mit dem Ruhrgebiet, also Industrie, viel Wasser, ehrliche offene Sprache. Aber natürlich sind die Unterschiede weiter da. Und ich glaube, diese Generation, das kriege ich mit. Wir haben im Bundesvorstand, habe ich einen Kollegen, Heiko Knopf, der ist ein paar Monate vor mir geboren, in Jena, im Plattenbau. Und wenn wir so einfach so unsere Erfahrungen austauschen, da sieht man, wo die Unterschiede manchmal sind, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Generation, die jetzt auch die Aufgabe hat, aus der Verhärtung, aus der Verkrustung rauszukommen und was hinzukriegen.
Ja. Ja, ich bin Jahrgang 1983, bin 1989 eingeschult worden. Ich glaube, wir denken ja auch anders. Wir denken nicht mehr dieses Ost-West, sondern wir sind ein vereintes Deutschland. Aber das braucht natürlich seine Zeit. Was uns auch verbindet, wir leben nicht nur beide in Berlin, zumindest zeitweise, sondern wir sind auch beide ehemalige Zivildienstleistende in der Altenpflege.
Ah ja, in der Tat. Ich habe in der Altenpflege gearbeitet in Berlin-Wilmersdorf, also direkt nach dem Abi. Ich wollte später in Berlin studieren und bin dann schon zum Zivildienst rübergezogen, weil ich dachte, komm, dann kannst du schon mal in der neuen Stadt ankommen. Und habe da in so einer Wohngemeinschaft, wie es dann hieß, gearbeitet, wo so, was waren das, 10, 15 Seniorinnen, Senioren, die allermeisten demenzkrank gelebt haben und habe mit denen dann ja ihren Alltag so verlebt, gekocht, geputzt, eingekauft, Brettspiele gespielt, was man alles dann so macht. War eine sehr prägende Erfahrung.
Ja, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. So ging es mir auch, als ich 18 war und dann mich für den Zivildienst entschieden habe. Ich bin damals erwachsen geworden. Und vor allem merkst du ja auch, wenn du in die Gesichter schaust, der Gegenüber, gerade wenn es Menschen sind, die schon viel erlebt haben in ihrem Leben, dass sie ehrlich mit dir umgehen. Also zumindest habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich wirklich auch gewertschätzt wurde.
Also ich habe die Zeit auch insgesamt als ganz bereichernd für mich empfunden. Ich meine, klar, war auch mit einigen Also das ist ja auch das erste Mal im Leben gewesen, dass man wirklich so jeden Tag den gleichen Alltag hatte. Mhm. Bei mir ging es immer um 8 Uhr los, das heißt, weiß nicht, um 7 Uhr aus dem Haus, ohne Gnade. Da ist jetzt nicht wie in der Schule, wenn man sagt, ach komm, erste Stunde Mathe, das klemmst du dir jetzt mal, sondern ja, da warten Leute auf dich und man ist natürlich auch mit ganz viel Härte konfrontiert. Also ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, Leute waren zu großen Teil demenziell erkrankt und das sind auch nicht immer einfache Leben und auch für mich neue Erfahrungen gewesen. Ne? Also zu einem Zivildienst in der Altenpflege gehört halt auch mit den Leuten eben den Toilettengang zu verrichten. Mhm. Und aber wenn dann so nach, weiß nicht, 6, 7 Wochen einer der Patienten das erste Mal wieder was sagt und spricht und sagt, hör mal, du bist ein Guter. Also da zehrt man wochenlang von. Ja. Also von so einer Erfahrung.
Ja. Das kann ich nur bestätigen, das ist so. Deine politische Laufbahn begann früh bei den Grünen. Wann hast du gemerkt, dass Politik für dich mehr ist als nur Interesse? Also das könnte mein Beruf werden. Wann war das für dich klar?
Ach, eigentlich in dem Sinne gar nicht so früh. Also ich, bei mir war es eigentlich eine lange Zeit so, ich war schon immer politisch interessiert. Ich habe ganz viel so verfolgt. Ich habe eine merkwürdig präzise Erinnerung an den Wahlabend 1998, ne? Also ich meine, da war ich 9 Jahre alt und habe noch im Kopf, wie dann meine Familie sich gefreut hat, weil Rot-Grün gewählt wurde und habe dann jetzt danach erstmal wieder so ein paar Erinnerungslücken und habe mich immer so ein bisschen dafür interessiert, war auch gerne im Politikunterricht, aber hatte ein bisschen das Gefühl, boah, Parteien, das ist alles irgendwie verstaubt und träge und alles dauert lang und die diskutieren sich da zu Tode und ich hatte eher ein bisschen Lust auf Revolution und saß dann da mal irgendwann in einer Duisburger Kneipe mit einem Freund von mir zusammen, der war bei den Duisburger Grünen und ich habe ihr gesagt, was willst du in einer Partei, die korrumpieren doch die Leute alle nur und am Ende wirst du irgendwie, also was man halt so für Negativbilder hat. So. Ja. Und mittlerweile macht der Revolution in Barcelona und ich bin Parteivorsitzender der Grünen. Also irgendwas ist da schiefgegangen. Und ich weiß noch, ich habe 2007, da war ich in der 11. Klasse, ein Praktikum im Landtag gemacht bei einer grünen Landtagsabgeordneten in Düsseldorf. Und das war auch eine ganz spannende Zeit. Und dann habe ich nach 2 Wochen diesen Praktikumsbericht geschrieben und Fazit war im Kern, alles schön, alles gut, viel gelernt, nichts für mich. Und dann war aber 2009 einfach, da war dann die erste Bundestagswahl, bei der ich selbst wählen durfte. Ja. Hab mich ein bisschen mit den Parteien beschäftigt, war mir dann auch klar, ich werde auch die Grünen wählen. Und es gab aber so 2, 3 Punkte, die ich nicht gut fand, die mich immer von den Grünen eigentlich abgehalten haben. Und dann war so diese Situation, auf der einen Seite denke ich, ich will die doch wählen, ich will die unterstützen, auf der anderen Seite ärgere ich mich über Punkte. Und dann dachte ich einfach, ich gehe da mal rein, ich werde da mal Mitglied und vielleicht kann ich ja die Dinge ändern, die mich stören. Und so bin ich dann mal so reingeraten und dann in so einen Sog geraten und dann nach und nach mehr Verantwortung übernommen und plötzlich ist man dann Vorsitzender seiner Partei.
Ja, so schnell geht das. Ne? Seit 2009 Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Du warst dann irgendwann auch für Dirk Behrendt tätig in Berlin. Er war damals grünes Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Dann bist du, glaube ich, nochmal nach Duisburg zurückgegangen nach dem Abschluss deines Studiums.
So ist es. Also ich hab während ich jetzt Zivildienst und Studium gemacht habe in Berlin, auf der einen Seite selbst mich ehrenamtlich vor allem bei der Grünen Jugend, also bei unserer Jugendorganisation damals engagiert, ein bisschen so auch in der Partei, aber ehrlicherweise, ne, ich war dann 19, 20, ich fand es auch ganz schön, unter Leuten in meinem Alter dann zu sein und dadurch auch Freunde kennenzulernen, war ja auch neue Stadt für mich.
Ja.
Und dann bin ich aber auch über ein Praktikum dann irgendwann da im Abgeordnetenhaus gelandet bei Dirk Behrendt und habe da so als studentischer Mitarbeiter gearbeitet. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mir so die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mich für ganz unterschiedliche Jobs beworben in der Partei, aber auch in beim BUND oder beim NABU und keine Ahnung wo noch. Und unter anderem dann auch auf eine Stelle in Düsseldorf bei 2 Europaabgeordneten, die da ihr Regionalbüro hatten. Und dann habe ich dann bei denen angefangen und bin nach Duisburg wieder zurückgezogen, so mit der Berliner Erfahrung im Rücken und auch mit vielen Freundschaften in Berlin, einer Beziehung in Berlin. Also ab dann bin ich gependelt im Prinzip. Und so aus diesem Pendeln bin ich nicht mehr rausgekommen. Mein ganzes Leben spielt sich immer auf dieser ICE-Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin ab. da kann ich mittlerweile die Bäume zählen.
Ja, das kann ich inzwischen auch. Also ich bin auch relativ viel unterwegs mit der Deutschen Bahn, klimaneutral. Aber was kann denn Duisburg besser als Berlin?
Oh, eine ganze Menge. Also sorry für die Berliner, aber ich will mal hier ein Loblied auf die Provinz singen. Ich sag's mal ein bisschen selbstkritisch. Ich bin irgendwann mal aus Duisburg weggezogen, also auch sehr bewusst. Ich wollte mal raus in die große Welt, mal ein bisschen so ein Zuhause, was ich als beengt empfunden habe, hinter mir lassen. Und das Schöne in Berlin ist ja, egal wie du bist, du findest immer genug Leute, die ähnlich sind wie du selbst. Und dann machst du einfach da einen kleinen Kreis auf. Und das hat ja auch Vorteile, ne? Also ich will das gar nicht alles nur schlecht reden, sondern das hat mir auch geholfen, mich so kennenzulernen als der, der ich bin, mit meinem Blick auf die Welt, mit meiner Persönlichkeit. Und da war Berlin gut. Und dann hatte ich aber auch irgendwann das Gefühl, jetzt will ich auch mal wieder irgendwo sein, wo man gezwungenermaßen auch mit Leuten zu tun hat, die anders sind als man selbst. Und das Schöne ist in Duisburg, also das Ruhrgebiet ist eine extrem ehrliche Region. Mhm. Ja, da hält sich erstmal niemand für was Besseres. Da heißen die Leute Koslowski und Banaschak und Özdemir gibt's auch. Und man begegnet sich erstmal immer auf Augenhöhe. Und für mich ist zum Beispiel meine Stammkneipe in Duisburg so ein Inbegriff dafür. Da kommen dann am Abend Leute rein, die studieren, andere arbeiten im Stahlwerk, die Dritten sind gerade von ihren Frauen zu Hause rausgeworfen worden. Und an dem Abend führt man irgendwie eine fröhliche Koexistenz und man ist gleich, obwohl man unterschiedlich ist. Und das ist das, was Duisburg, was das Ruhrgebiet ausmacht. Und was wahrscheinlich für viele Städte auch gilt, aber na gut, ich meine, ist es halt meine Heimat. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen, ich sag mal, diese Bodenständigkeit, die Entspanntheit, dieses sich nicht als was Besseres fühlen, das ist schon ganz schön und das gibt's in Berlin auch anders. Gibt auch solche Ecken in Berlin, ist klar, aber gerade wenn man so viel im Regierungsviertel und bei den schicken Abendveranstaltungen mit Häppchen und Prosecco ist, dann denke ich schon manchmal mit einem wohligen Gefühl ans Ruhrgebiet.
Das darfst du auch. Und ich kann das nur bestätigen. Die lustigsten Podcast-Folgen hatte ich immer mit Gästen aus NRW. Kürzlich mit Ulla Kockern-Brink, die aus Bottrop kommt, oder Fabian Hambüchen Köln und viele mehr. Wen hatte ich denn noch? Ich muss mal kurz überlegen. Jürgen Miski war auch ein Highlight, ja, der ja auch aus Köln kommt. Also diese rheinländische Frohnatur beziehungsweise NRW ist schon eine Besonderheit, muss ich schon auch sagen.
Na, das Schöne an Duisburg ist ja, das vereint ja das Beste von allen Welten, weil es ist Ruhrgebiet.
Ja.
Also da kriegst du die Meinung direkt im Gesicht und ehrliche Arbeit und ehrliche Leute. Und es ist auch Rheinland.
Ja.
Das heißt, wir haben ja am Anfang über Humor gesprochen. Also da tragen die Leute ihr Herz auf der Zunge und schunkeln miteinander und gehen. Also nein, es ist wirklich, ich mag es gerne und ich leide manchmal darunter, dass ich jetzt einfach viel weniger in Duisburg im Ruhrgebiet bin, viel in Berlin, viel im Land unterwegs und freue mich immer, wenn ich den Hauptbahnhof da erreiche.
Ja, das glaube ich dir. Du hast ja nicht BWL studiert, sondern Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaft. Das ist ja schon was Spezielles. Wie hilft dir denn dieser Blick auf die Gesellschaft im politischen Alltag?
Ja, ich wollte gerade sagen, bin quasi ausgebildeter Taxifahrer. Also brotlose Kunst, aber nein, ich will das gar nicht lächerlich machen, im Gegenteil. Also ich habe in meinem Studium viel gelernt, vieles auch, wo ich sagen würde, da gucke ich jetzt heute auch anders drauf. Aber so ein bisschen ist mein ganzes Studium davon geprägt gewesen, zu verstehen, wie leben Menschen denn eigentlich zusammen?
Mhm.
Wie organisieren die sich? Wie gerecht geht's eigentlich zu? Wie prägt das eigene, die eigene Identität, das Aufwachsen, all solche Sachen eigentlich das Leben so? Also eigentlich geht's um Menschen.
Mhm.
Also irgendwie mit, also wissenschaftlich und so weiter, aber eigentlich ist es Menschenkunde.
Ja, es geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen darum, Gesellschaften aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Genau. Also nicht erstmal zu sagen, wir wissen, wie alles richtig ist und ja, so muss es jetzt sein, sondern mal zu gucken, wo kommen denn Werte eigentlich her? Also, oder wie kommen, wie sind so, ja, so Verhaltensweisen, so gesellschaftliche Normen und Codes, wie sind die eigentlich entstanden? Wo kommt das her? Warum ist man in der einen Region mit Messer und Gabel und in der anderen mit Stäbchen und in der dritten nochmal anders? Das ist ja nicht, dass die einen es irgendwie besser können als die anderen, sondern das ist halt irgendwo mal hergekommen. Und die Frage, also was mich damals vor allem interessiert hat, wie schafft man es eigentlich in einer ja vielfältigen Gesellschaft gut miteinander zu leben? Mhm. Also wie kriegt man es hin, auf der einen Seite sich auf ein paar Werte und ein paar gemeinsame Regeln zu verständigen und auf der anderen Seite aber auch wertzuschätzen, dass Leute nun mal unterschiedlich sind, ja, dass sie unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, dass sie und dass sie auch so wie sie sind erstmal richtig sind, ja, ja. Und so, also besonders, ich würde sagen, ich habe relativ wenig in dem Studium jetzt gelernt, wo ich sagen könnte, das sind die 5 Punkte, die ich jeden Tag in meinem Beruf jetzt brauche. Also Politikwissenschaftsstudium bereitet einen überhaupt nicht auf ein Leben als Politiker vor. Ja, da kann man genauso gut Metzger, Busfahrer oder Anwalt sein. Aber es hat mich ein bisschen auch aufs Leben vorbereitet. Man lernt Texte zu lesen, Texte zu schreiben und mit anderen zu diskutieren. Und das ist natürlich schon ganz gut, weil ja, Politik heißt immer auch Diskussion, Debatte, mit Leuten sich austauschen, Argumente abwägen.
Mhm. Ja. Ja, also auf das Leben vorbereitet bist du ja spätestens seit 2021. Seitdem sitzt du im Deutschen Bundestag. Was war dein erster Gedanke, als du zum ersten Mal im Plenarsaal saßt?
Ja, also das ist eigentlich, ich muss sagen, bis heute gar nicht groß anders geworden als beim ersten Mal. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren im Bundestag und auf der einen Seite ist das jetzt Alltag. Ich mache das jetzt im Prinzip jeden Tag. Ich mache da meine Arbeit. Ich weiß, wie das geht, weiß, wo alles ist. Und trotzdem ist dieses Gefühl, in diesen Plenarsaal zu kommen, den man vorher so aus dem Fernsehen kannte und wo man weiß, das ist auch ein riesiges Privileg, immer noch ein verrücktes Gefühl. Also wir sind da 630 Leute, die im Prinzip stellvertretend für die 83, 84 Millionen, die in Deutschland leben, Entscheidungen treffen sollen. Und das ist Verantwortung, das ist schon auch irgendwie immer noch für mich eine verrückte Sache. Und ja, ich habe vorhin gesagt, im Ruhrgebiet hält sich erstmal niemand für was Besseres und ich glaube, das gilt so für meine Familie, meine Herkunft nochmal ganz besonders. Also ein Banaschak gehört, glaubt erstmal nicht, ihm gehört die Welt. So, und das ist jetzt irgendwie so Geburtsrecht, im Bundestag zu sitzen und irgendwann mal irgendwie wichtig zu sein. So, sondern für mich ist das immer noch eine krasse Erfahrung, ein Privileg und ich gehöre ja zu den Leuten, die zum Beispiel immer, wenn sie im Bundestag reden, wirklich auch mit Anzug und Krawatte da sind oder mit Rollkragenpullover vielleicht im Winter. Und jetzt bin ich bei den Grünen und da ist ja das Klischee, ne, der alte, also Turnschuhe und Wollpulli und sowas. Aber für mich ist das so ein bisschen auch so ein Zeichen des Respekts vor dem Hohen Haus, vor der Aufgabe, die ich da habe. Und dann kann man, also dann bin ich da ein bisschen konservativ. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, so ich, wenn ich da ans Redepult trete, dann kann ich da auch nicht wie Hans Wurst mit zerknittertem T-Shirt irgendwie auftauchen. Das finde ich nicht angemessen und so, das ist das Gefühl, mit dem ich da in den Plenarsaal gehe.
Ja, du schaust wahrscheinlich auch stärker auf das Ganze. Es geht für dich ja mittlerweile nicht nur mehr um einzelne Themen, sondern auch darum, eine politische Richtung zu definieren. Seit 2024 bist du ja gemeinsam mit Franziska Brandner Bundesvorsitzende der Grünen. Wie hat sich denn dein Blick auf die Politik verändert, wenn man plötzlich eine Partei führt? Da lastet doch bestimmt auch eine Riesenverantwortung auf dir.
Na, man muss ja sagen, ich bin ja jetzt ja nicht an einem Tag eingetreten, am zweiten Tag war ich der Parteivorsitzende, sondern es war ja ein Weg dahin. Ich war zwischenzeitlich mal Landesvorsitzender, 4,5 Jahre in Nordrhein-Westfalen, habe den Job übernommen, als wir gerade fast aus dem Landtag geflogen wären 2017 und habe das Amt abgegeben mit 18% bei einer Landtagswahl und einem Koalitionsvertrag, den wir mit der CDU ausgehandelt und unterschrieben haben. War schon ein paar Jahre im Bundestag als Abgeordneter, habe viel gearbeitet in der Politik und auch außerhalb. So, und jetzt ist das natürlich trotzdem seitdem also so die Zuspitzung, der Höhepunkt oder die, also da kam jetzt alles zusammen. Und ich, offen gesagt, das erste Jahr war schon auch manchmal ziemlich hart und auch nicht nur, ich sag mal so schön, vergnügungssteuerpflichtig.
Ja.
Ich bin ja ins Amt gewählt worden, weil meine beiden Vorgängerinnen, Vorgänger Ricarda Lang und Omid Nuripur zurückgetreten waren, weil sie, weil da mehrere Landtagswahlen verloren gegangen sind. Wir sind aus Landtag rausgeflogen. Es war von der größten Krise der Grünen seit einem Jahrzehnt die Rede. Und ja, dann kam der Banaschak und hat gesagt, dann probieren wir das mal. Ampel aus, 10 Tage vor meiner Wahl, in den Bundesvorsitz vorgezogene Neuwahlen, irgendwie diesen absurden Wahlkampf organisieren, über die Bühne bringen und dann das enttäuschende Ergebnis am 23. Februar 25, 11,6% raus aus der Regierung, Neuaufstellung in der Opposition. So, das waren ja die ersten Monate. Und so, das, da habe ich auch an vielen Stellen echt geschwitzt, ne? Und saß abends auch lange mal auf dem Sofa und habe gegrübelt und überlegt und telefoniert und gelesen und nachgedacht und mich gefragt, so wie kommen wir da aus der Situation wieder raus? Wie kommen wir wieder nach oben? Und jetzt sind wir ein ganzes Stück nach vorne gekommen und nach oben gekommen, haben ein paar Wahlen gewonnen wieder. Mitglieder kommen rein, Umfragen gehen hoch, aber der Job ist nicht zu Ende, ganz im Gegenteil, es ist noch viel Arbeit vor uns und jetzt so ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem ich gewählt wurde, weiß ich, also habe ich das Gefühl, jetzt weiß ich, was ich wirklich tue, gehe da mit einem großen Selbstvertrauen ran und gleichzeitig immer noch einer großen Neugierde jeden Tag.
Ja, ja. Man sieht das ja ganz gut in Baden-Württemberg oder jetzt auch bei der Oberbürgermeisterwahl in München. Da, ich glaube, das war für alle auch eine Überraschung, dass es sofort zu einem Wechsel gekommen ist. Und dann auch noch die Grünen, ja. Das in München. Die wobei Grünen. München auch, ja, die Grünen, genau. Aber wie hast du das denn empfunden? Ist das denn eher, also ich sehe das immer so, dass es ja auch eine Persönlichkeitswahl ist. Entscheidet man auch danach, ja, ob man jemanden sympathisch findet?
Na klar. Und das ist auch, also natürlich, ne, man braucht eine starke Partei im Rücken, man braucht ein gutes Programm, man muss wissen, wofür man steht, wohin man will, was die Werte sind, was die Ideen sind, wie man auch das Leben der Leute verbessern kann. Aber am Ende werden in der Politik nicht Programme und Spiegelstriche und Konzeptpapiere gewählt, sondern Menschen. So, das ist einfach so. Und jetzt ist ja, also wenn ich mir die beiden großen Wahlerfolge der letzten Wochen angucke, dann ist da auf der einen Seite Cem Özdemir in Baden-Württemberg und dann Dominik Krause in München. Beide kenne ich gut. Dominik ist so alt wie ich und ein Jahr jünger, glaube ich, sogar noch. 35 Jahre und dann Oberbürgermeister. Also sowas hätte es ja früher nicht gegeben, aber der hat es einfach geschafft, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Ja, mit einem ganz pragmatischen, aber gleichzeitig klaren Kompass. Und Cem kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Und das sind einfach Leute, die in der Situation bei den Menschen den Eindruck erweckt haben, die wissen, was sie wollen, aber die nehmen mich auch ernst und die nehmen mich auch auf Augenhöhe in ihr Gespräch auf. Und so, und ich finde, das zeigt erstmal, mit den Grünen ist zu rechnen. Wir können Wahlen gewinnen, wenn wir es klug anstellen. Und jetzt arbeiten wir daran, dass wir im Herbst in die beiden Landtage in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wieder reinkommen. Ist jetzt kein Selbstläufer, aber ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube daran. Und in Berlin ist auch mal wieder Wahl. Da wird ja sehr viel häufiger gewählt.
Ja, habe ihm selbst so das.
In Jahren als anderswo. Ja. Und ich finde gut, wenn Kai Wegner mehr Zeit zum Tennisspielen hat demnächst. Und nein, Spaß beiseite. Ja, aber so jetzt arbeiten wir einfach weiter. Und aber ja, es geht um Personen. Auch, nicht nur, aber auch.
Ja, klar. Ja. Lieber Felix, darüber müssen wir heute auch noch sprechen, denn viele Menschen haben ja im Moment Angst vor Kriegen, vor wirtschaftlicher Unsicherheit, vor allem auch, man muss es leider sagen, auch bei uns in Deutschland, ja, vor der Klimakrise. Wie verhindert denn Politik, wie verhinderst du ganz persönlich, dass diese Generationen, vor allem vielleicht auch junge Menschen, in Dauerangst aufwachsen?
Also ich nehme das erstmal auch genauso wahr und ich nehme das auch sehr ernst. Also wir haben ja als Abgeordnete regelmäßig Schülergruppen, Schulklassen im Bundestag zu Besuch oder sind in den Schulklassen. Und das ist schon echt hart, manchmal zu hören, was die Leute so umtreibt, wenn die jetzt 16, 17, 18 sind. Also extrem viel der Krieg irgendwo auf der Welt, ja, in Europa, in der Ukraine, im Nahen Osten, was macht der Trump da gerade, aber auch die Auswirkungen, die wir hier erleben. Also wir geben viel mehr Geld als früher fürs Militär aus. Das treibt Leute um. Wir stellen uns irgendwie darauf ein, vielleicht tatsächlich, also so schlimm das klingt, ja, aber in eine Auseinandersetzung potenziell zu kommen,
ja,
und im besten Fall nicht da reinzukommen, weil wir gut genug ausgerüstet sind, dass andere sagen, nee, die greifen wir besser mal nicht an.
Mhm.
Dann wird über Wehrdienst diskutiert. Wir haben jetzt vorhin schon über unseren Zivildienst jeweils gesprochen, aber die Frage stellt sich ja auch, ne? Also Zivildienst war ja Ersatzdienst zum Wehrdienst damals, der ist dann irgendwann ausgesetzt worden. Jetzt wird da wieder was eingeführt. Wie läuft das eigentlich alles? Mhm. Und wenn du erlaubst, würde ich einen Gedanken da reinbringen, der mich umtreibt. Ich habe das Gefühl, diese junge Generation, über die ja auch viel schlecht gesprochen wird, ja, also das ist ja immer so, die jungen Leute, früher war alles besser, aber die sind schon mit einer ziemlich harten Welt konfrontiert. Also die leben in diesen unsicheren Zeiten, die sehen die Generationen vor ihnen, haben das mit dem Klima an die Wand gefahren. Die Regierung jetzt macht neue Schulden, aber von den neuen Schulden werden jetzt nicht irgendwie Investitionen in Schulen und in die Bahn und was auch immer bezahlt, sondern die Mütterrente. Nichts gegen die Mütterrente, aber Zukunftsinvestition ist das jetzt in dem Sinne nicht. Ob die Rente sicher ist, ist auch nicht so ganz klar. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, redet vom Bankenverband davon, dass das demnächst nur noch Basissicherung sein soll, aber nicht mehr den Lebensstandard halten soll. Und das Einzige, was du vom Staat dann mitbekommst, ist der Brief, wenn du ein Junge bist und 18 wirst, herzlich willkommen im Erwachsenenalter, wie wär's mit einem Dienst beim Bund?
Ja, ja.
Und das passt nicht. Ja? Der Vertrag geht nicht auf, der Deal geht nicht auf.
Mhm.
Und deswegen, das ist jetzt so ein groß gegriffener Begriff, aber ich glaube, wir brauchen einen neuen Generationenvertrag oder vielleicht auch einen neuen Gesellschaftsvertrag. Also wer schuldet hier eigentlich wem was? Ja, was muss mein Land für mich leisten? Was muss der Staat mir an Sicherheit geben? Was hat der für mich im Angebot?
Ja.
Und was ist dann umgekehrt halt auch mein Einsatz? Ja, wo stehe ich auch zur Verfügung, mein Land im Zweifel auch zu verteidigen und zu unterstützen? Und ich glaube, danke, dass ich es ein bisschen ausführen konnte, aber ich glaube, wenn man den Alltag von jungen Leuten, die Lebenswirklichkeit nicht verbessert, ja, dafür sorgt, dass die irgendwie gut über die Zeit kommen.
Mhm.
Ich meine, wir machen ja uns die ganze Zeit nicht, wir machen uns lustig, aber es wurde viel gelacht über sowas wie Dönerpreisbremse. Ja, vielleicht nimmt man das aber auch mal ernst, ne? Also als ich 18 war, da hat ein Döner 2,50 gekostet. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo einen unter 7 Euro gibt.
Ich kann dir das ganz genau sagen, lieber Felix. Ich habe gestern mal wieder einen Döner gegessen.
Ja.
Nach einigen Wochen. Und na gut, ich habe einen Döner-Teller mir eingespeist, wollte ich schon fast sagen, 16 Euro. Aber der Döner lag bei ungefähr, ich glaube, 7 Euro war der Döner.
Ja, genau, ne? So habe ich es auch gerade im Kopf. Und ja, und ich meine, ich mache mal ein anderes Beispiel. Als ich damals dann da zu meinem Zivildienst nach Berlin gezogen bin, hatte ich ein tolles WG-Zimmer. Schöner Altbau, hohe Decken, Balkon, über 20 Quadratmeter für 80 Euro. So, und wenn man jetzt in Berlin oder in München oder Köln oder Düsseldorf oder Hamburg ein WG-Zimmer sucht, dann ist man bei 600, 700, 800 Euro. Und wenn man gern Fenster hätte, dann wird es schnell vierstellig. So, und man kann sich das ganze Leben nicht mehr leisten. Und dann kommen die ganzen Sachen zusammen. So, also long story short, ich glaube, wir müssen Politik auch für junge Leute machen, wenn wir wollen, dass diese jungen Leute sich halt in diesem demokratischen System, in dieser Welt, in dieser Bundesrepublik auch heimisch und zu Hause fühlen. Und ansonsten geht das richtig schief. So, also das ist echt ein Auftrag.
Ja, ich glaube auch, Politik darf eben nicht nur abstrakt sein. Also die Menschen möchten gehört werden. Das haben wir vielleicht auch so ein bisschen verlernt, uns gegenseitig zuzuhören, auch mal ausreden zu lassen, auch mal eine andere Meinung, sofern sie jetzt nicht zu sehr abschweift, auch zu akzeptieren. Und ich glaube, viele junge Menschen haben auch das Gefühl, dass Politik immer mehr für die Generation über 50 gemacht wird. Was würdest du denn konkret ändern, damit junge Menschen mehr Gewicht bekommen?
Na, erstmal würde ich sagen, muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht einen riesen Generationenkonflikt herbeiredet. Also ja, auch ich, Felix Banaschak, 36 Jahre alt, mache Politik für Leute über 55. Also ich will, dass die, die jetzt ein hartes Leben auch schon hinter sich hatten und lange gearbeitet haben, auch eine vernünftige Rente haben. Ja, und ich finde, man muss auch immer aufpassen, also dass man junge Leute in den Blick nimmt, heißt nicht, dass man die Alten aus dem Blick verliert oder die Mittelalten oder den Rest der Gesellschaft, sondern es heißt, dass man auch die jungen Leute in den Blick nimmt. Und es gibt ein paar Themen, da würde ich schon sagen, also jetzt bin ich bei den Grünen, ja, deswegen verwundert das jetzt nicht. Ich habe selbst eine kleine Tochter, die ist jetzt 3,5 und ich habe mich mal sehr genau mit der Welt beschäftigt, in der die mal leben wird, wenn die so alt ist wie ich, vielleicht sich selbst auch die Frage stellt, ob sie Kinder möchte oder nicht. Und bis dahin werden einfach die ganzen Klimawandeleffekte ziemlich durchgeschlagen haben.
Lieber Felix, du hast deine Tochter erwähnt, 3,5 Jahre jung. Gibt es Entscheidungen, die dich nachts wach halten? Wann klingelt denn dein Wecker normalerweise?
Mein Wecker klingelt eigentlich fast jeden Tag spätestens um 6 Uhr, 6.15 Uhr, so, weil das so, also das ist so im Alltag die Zeit, wenn ich morgens aufstehe, Kaffee für alle mache und dann Kita-Dose und mich selbst noch einigermaßen herrichte, damit ich nicht aussehe wie der wandelnde Tod. So, und manchmal ist es noch ein bisschen früher, wenn ich irgendwie Dienstreisen habe und dann um 5 Uhr noch was in den Zug muss oder sowas, aber so 6 Uhr ist so der normale Zeitpunkt.
Und wenn du einen Tag lang mal ein völlig anderes Leben führen könntest, welchen Beruf würdest du gerne mal ausprobieren? Metzger. Vegan natürlich.
Ich muss sagen, es gibt eine ganze Menge Berufe, die mich total reizen, aber ob ich jetzt dazu besonders in der Lage bin, weiß ich nicht. Aber ich spiele immer mit dem Gedanken, wenn ich irgendwann mal aus der Politik rausgehe, ein Restaurant aufzumachen. Mhm. Also ich koche einfach selbst unheimlich gerne. Das ist schon auch mehr als ein Hobby, also das ist schon eine gewisse Leidenschaft. Und so die Vorstellung, irgendwann mal mein eigenes Restaurant zu haben und die Leute zu bedienen, mir schöne Gerichte auszudenken und so weiter. Das fände ich schon ganz interessant und das würde ich eigentlich gern mal für 2 Wochen testen, bevor ich dann die Entscheidung treffe. Oder auch, was auch eine Sache ist, also mein Opa war auf der einen Seite auf der Kokerei, aber der war davor und danach, also sein eigentlicher Ausbildungsberuf war Schreiner, also hat ganz viel mit Holz gearbeitet und ich finde so Holzverarbeitung, Holzhandwerk, das reizt mich schon auch immer, aber so sonderlich begabt bin ich da, glaube ich, nicht.
Also wir sind gespannt, was 2027, so früh wird das nicht eintreten. Du wirst erstmal noch viele Jahre hoffentlich im Deutschen Bundestag sitzen.
Ja, schauen wir mal. Irgendein Skandal und weg ist er.
Das kann schnell passieren, das stimmt. Aber das wünschen wir dir natürlich nicht.
Also ich werde nicht mein ganzes Leben in der Politik verbringen, aber im Moment macht es mir großen Spaß und ich habe was vor und ein paar gute Ideen, glaube ich auch. Ja. Also ein paar Jahre würde ich schon ganz gerne noch weitermachen.
Das wollen wir auch, glaube ich, dass du das noch machst. Ich muss dich das zum Ende der heutigen Folge, ich habe noch 2 Fragen und dann lasse ich dich auch gleich wieder in Ruhe für deine nächsten Termine. Du setzt dich ja auch für LGBTIQ+-Rechte ein, also Menschen, die queer leben. Wie wichtig ist dir politische Sichtbarkeit für gesellschaftliche Akzeptanz? Ich frage das, weil du ja auch mal bei einer Pride-Veranstaltung in Istanbul kurzzeitig festgenommen wurdest.
Ja, das ist so. Und ich würde sagen, also für mich macht sich an der Frage, wie wir mit gesellschaftlichen auch Minderheiten umgehen, die erstmal niemandem was tun, sondern erstmal so sind, wie sie sind, auch ein bisschen fest. Wie stabil ist denn eigentlich unsere Demokratie? Wie gut arbeiten wir und wie gut leben wir hier zusammen? Und jetzt lebe ich in Deutschland, in einem Land, wo viel auch schon erreicht und erkämpft ist. Also ich habe das so wahrgenommen, dass seit 2017 die Ehe für alle geöffnet ist, also auch für lesbische und schwule Paare, da jetzt irgendwie kein heterosexuelles Paar drunter gelitten hat, sondern dass einfach mehr Leute ihren Wunsch nach dieser Beständigkeit, nach diesem Versprechen füreinander erfüllen konnten. Und ich würde sagen, es gehört einfach dazu, dass man sich für diese Rechte einsetzt, weil sie immer mal wieder in Gefahr sind, in unterschiedlicher Form. Und in der Türkei, wo ich dann auf einer Demonstration für die Rechte von Lesben und Schwulen mal verhaftet wurde, ist es halt so, da redet niemand über Ehe für alle, sondern da redet jemand, also da redet man über Verfolgung, Repression bis hin zu wirklich brutaler Gewalt auf der Straße, teilweise auch von der Staatsmacht ausgehend. Und ich war dann da mal vor einigen Jahren, was war das, 2016, zur Unterstützung da von Menschen in der Türkei, die für ihre Rechte da einfach demonstriert haben. Und dann bin ich da von den türkischen Polizisten mitgenommen und im Polizeibus auf die Wache gebracht worden. Und das war nochmal eine ganz spannende Begegnung mit dem Staat, also mit dem türkischen. So, und das ist ein Hinweis darauf, dass es an vielen Stellen auf der Welt immer noch ein ganz anderes Thema ist. Und wir sollten uns in Deutschland auch nicht, wir sollten uns dran gewöhnen, aber wir sollten nicht vergessen, dass das immer auch erkämpfte Freiheiten sind, die auch ganz schnell wieder weg sein können.
Ja, wir leben in einer Zeit, in der viele Gewissheiten ins Wanken geraten sind. Zum Schluss die allerletzte Frage an dich heute. Was hält dich fit? Wie gelingt es dir, im Alltag noch abzuschalten?
Also ich bin gerade ziemlich gut drin im Training. Ich laufe jetzt am 10. Mai den nächsten Halbmarathon in Magdeburg, bin Ende März in Berlin gelaufen, nachdem ich das ein paar Jahre nicht so richtig geschafft habe. Also ich laufe wirklich gerne, also manchmal nur 5 Kilometer am Morgen oder am Abend nach einem langen Tag, am Wochenende dann auch mal länger. Ich finde, beim Laufen ist das Schöne, man braucht eigentlich nichts außer Laufschuhe und passende Kleidung. Und bei tollem Wetter ist es super, aber man kann auch bei Regen laufen, weil nass wird man sowieso, ich zumindest. Und ich mache das gerne mal alleine, mal mit Freunden. Das ist für mich schon so der wichtigste Ausgleich. Und dann kommt noch das Kochen dazu. Das ist so ein bisschen das Gegending. Also all die Kalorien, die ich beim Laufen losgefroren bin, kommen dann direkt wieder drauf. Aber so hält sich das alles die Waage. Ja. Und ja, das sind so die beiden Dinge, die mich da, die mich immer mal wieder so ein bisschen rausholen und runterholen. Und Zeit mit der Familie natürlich.
Ja, ja. Aber das ist doch eine gute Kombination. Also zum einen das Essen. Da würdest du dich ja mit Peter Altmaier wahrscheinlich gut verstehen von der CDU, der ja auch begnadeter Koch ist.
Ja.
Ja.
Ich muss sagen, es gibt einige, die ich auch kenne. Auch Jürgen Trittin ist jemand, der gut und gerne kocht. Und ich bin Genussmensch.
Das darfst du auch sein. Und das übrigens mit den 5 Kilometern, das schaffen manche nicht im Jahr. Also da muss man sich, glaube ich, gar nicht schlecht fühlen, wenn man mal nur 5 Kilometer läuft.
Ja, das stimmt. Ja. Nadel, ich meine, das ist ja auch, ich merke das ja gerade, es wird ja auch so ein Sport, der von immer mehr Leuten gemacht wird. Ne? Und am Anfang fragt man sich, boah Gott, wie soll ich denn diese 5 Kilometer schaffen? Ja. Und irgendwann fängt man einfach mal an und dann hat man mal 1 Kilometer und dann mal 1,5 und dann wird man ein bisschen schneller. Falls hier Leute zuhören, die sich fragen, wo soll ich mal meinen inneren Schweinehund überwinden, ich kann das nur empfehlen.
Ja, das ist wie in der Politik. Man setzt sich kleine Ziele und denkt aber das Große weiter.
Ja, so ist es, genau.
Deswegen, lieber Felix,
es geht darum, die Ziellinie zu überschreiten.
Ja.
Und dann ist es beim Halbmarathon 21 Kilometer und bei einer Wahl eine bestimmte Prozentmarke. Aber ja, Ziele muss man sich setzen. Das ist so.
Die wünschen wir dir, dass du noch viele Ziele politisch wie privat auch im Leben haben wirst. Lieber Felix, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit,
auch
deine
auch.
Perspektiven und so einen Einblick auch in deinen politischen Alltag. Und wenn du in 5 Jahren noch in der Politik bist, und davon gehen wir mal aus, dann freue ich mich, wenn du auch mal wieder bei mir vorbeikommst. Alles Liebe für dich.
Sehr, sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.